Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Donnerstag, der 6. Mai 2010. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Uranabbau verstrahlt den Niger, kontaminiertes Trinkwasser, radioaktive Häuser. Weiterbildung im Abseits, wenig qualifizierte Arbeitnehmende und Migranten sind benachteiligt. Jugend in Aktion, 72 Stunden Zeit für die Umsetzung eines gemeinnützigen Projekts. Am Mikrofon Mackay, schön Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Die Kurznachrichten heute von uns mit Wilma Rall.
Die Lage in Griechenland bleibt weiterhin angespannt. Nach den gestrigen gewaltsamen Ausschreitungen in Athen, die 3 Todesopfer gefordert haben, ist es in der Nacht vorerst ruhig geblieben. Ein Großaufgebot der Polizei sicherte die Straßen im Stadtzentrum und kontrollierte jeden Verdächtigen. Insgesamt 25 Menschen wurden festgenommen. Für heute Abend haben die Gewerkschaften aber bereits wieder neue Proteste vor dem griechischen Parlament angekündigt. Das Parlament stimmt über das umstrittene Sparpaket ab. Gestern sind bei Ausschreitungen und Brandanschlägen auf Banken 2 junge Frauen und ein Mann in einer brennenden Bankfiliale ums Leben gekommen. Die Gewerkschaften der Bankangestellten rief zu einem 24-stündigen Trauerstreik für die Opfer auf. Auch andere Streiks gegen das Sparpaket der griechischen Regierung gehen weiter. In Großbritannien wird heute eine neue Regierung gewählt. Wie die Wahlen ausgehen werden, scheint noch völlig offen. Umfragen zufolge ist der Ausgang der britischen Parlamentswahl so knapp wie seit Jahrzehnten nicht mehr. So waren gestern noch knapp 40% der Wählerinnen und Wähler unentschieden. Premierminister Gordon Brown der demokratischen Labour-Partei kämpft um eine 4. Amtszeit. Spitzenreiter sind laut den Umfragen jedoch die konservativen Tories mit ihrem Parteichef David Cameron. Erste Prognosen werden heute um 23 Uhr erwartet. Das amtliche Endergebnis wird voraussichtlich erst morgen früh vorliegen. Eine 100 Tonnen schwere Stahlbetonglocke soll verhindern, dass weiter Öl in den Golf von Mexiko gelangt. Nach der Explosion und dem Untergang der Ölplattform im Golf von Mexiko droht den USA die schlimmste Umweltkatastrophe seit Jahrzehnten. Nun soll eine gigantische Stahlbetonglocke das Leck in der Ölbohrplattform abdichten. Es ist das erste Mal, dass so etwas versucht wird. Der Ölkonzern BP hofft, dass die Glocke innerhalb von 2 Tagen auf dem Meeresgrund ist. Aus den Öllecks am Meeresgrund treten täglich rund 800.000 Liter Rohöl aus. Gestern wurde in Bern der Goldene Phallus verliehen. In 3 Kategorien wurden Preise an besonders unkritische, frauenfeindliche Zeitungsartikel verliehen. Vergeben hat die Preise das feministische Netz Daphne, der feministische Lesezirkel der JUSO und des Grünen Bündnisses sowie der jungen Alternativen Ja. Damit wollen sie ein Zeichen setzen gegen frauenfeindliche Berichterstattung in den Medien. Solche sexistischen Bilder würden tagtäglich und oft subtil vermittelt. Sie fordern deshalb die Journalisten und Journalistinnen auf, ihre Artikel vermehrt kritisch zu hinterfragen. Einen goldenen Phallus erhalten haben 3 Journalisten von der NZZ, dem Blick am Abend und dem Tagesanzeiger. Zum Wetter heute ist es oft stark bewölkt, aber meist trocken bei rund 12 Grad. Morgen Freitag ist es meist stark bewölkt mit in der ersten Tageshälfte noch zeitweise Regen und am Nachmittag auch kurzen Aufhellungen bei 14 Grad. Von Samstag bis Montag bleibt es veränderlich bewölkt mit immer wieder Regen, aber auch Aufhellungen bei ebenfalls rund 14 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Durch unsere Atomkraftwerke sind im Niger tausende Menschen radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Das haben Greenpeace und eine unabhängige Strahlenschutzorganisation bei Messungen vor Ort festgestellt. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Niger liegt im Nordwesten von Afrika. Dort betreibt der französische Atomkonzern Areva Uranminen. Uran wird zur Herstellung der Brennelemente für die Atomkraftwerke benötigt. Messungen der Umweltschutzorganisation Greenpeace und der unabhängigen Strahlenschutzorganisation CRIRAT haben ergeben, dass die Gebiete rund um die Uranminen im Umkreis von 80 Kilometern kontaminiert sind. Das heißt, sie sind von radioaktiver Strahlung betroffen. Stefan Füglister ist Atomspezialist für Greenpeace und er erklärt, wie es zur Verstrahlung kommen konnte.
Die Quellen sind natürlich die Minen, die Stäube, die dort aus den Minen entweichen, durch die Explosionen, durch das Mahlen, durch die Abfallgesteine, die gelagert werden, einfach offen unter dem Himmel. Und mit den Stürmen oder mit den Winden, die in der Sahara wehen, wird dieses Material verfrachtet.
Im radioaktiv verstrahlten Gebiet im Niger leben etwa 80.000 Menschen in Städten, die für die Minenarbeiter errichtet wurden. Laut den Messungen von Greenpeace und CRIRAT sind sowohl der Straßenstaub wie auch der Hausstaub mit radioaktiven Spaltprodukten belastet. Die Anwohner der Minen stehen im Dauerkontakt mit kontaminierten Materialien, denn für den Straßen- und Hausbau wurden früher Abfallgesteine aus den Uranminen benutzt.
So kann man auch heute in den Straßen dieser Städte zum Teil Hotspots nachweisen, wo die Hintergrundstrahlung 500 Mal höher ist als die normalen Werte. Werkzeuge, Materialien für den Bau in den Minen, also Balken, Träger, Metallrohre etc., wurden nach Gebrauch im lokalen Markt bei den Schrotthändlern gefunden. Die wurden weiterverkauft, zum Teil ging das bis zu Lastwagen, die nach Burkina Faso verkauft wurden, alles ungereinigt und kontaminiert.
Und aus den ausrangierten und verstrahlten Metallteilen aus den Minen haben die Menschen Häuser oder Alltagsgegenstände gebaut. Auch das Trinkwasser in den Städten rund um die Uranminen im Niger sei verseucht. An der radioaktiven Strahlung leiden vor allem Minenarbeiter, denn bis Mitte der 90er Jahre mussten sie ohne Schutzmaßnahmen arbeiten. Viele von ihnen seien früh gestorben. Sie hatten Lungen-, Nieren- oder Leberleiden, eine Folge der Strahlung. Die Uranminen im Niger werden vom französischen Energiekonzern Areva betrieben. Der Konzern habe nun bekannt gegeben, die Stadt Akokan von radioaktiven Strahlen befreien zu wollen. Stefan Füglister, Atomspezialist für Greenpeace, vertraut aber wenig in diese Ankündigung, denn
es ist nicht das erste Mal, dass Areva das gemeldet hat. Und als Folge des Berichts von Greenpeace, da hat Areva gesagt, sie wollen das säubern, haben gemeldet, dass sie das auch gesäubert haben. Aber wir wissen natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie sauber das wirklich ist, ob sich Areva darauf beschränkt hat, jetzt halt diese Punkte, die gemessen wurden, einfach zu reinigen, oder ob sie wirklich systematisch die ganze Stadt mal untersucht haben. Davon ist nicht auszugehen.
Die Menschen im nordwestafrikanischen Niger sind also verstrahlt durch den Uranabbau. Daran hat auch die Schweiz eine Mitschuld, denn aus Uran werden Brennelemente für die Atomkraftwerke hergestellt. 4 der 5 AKWs in der Schweiz sind Areva-Kunden.
Die Schweiz hat in den 90er Jahren bereits afrikanisches Uran verwendet zur Brennelementherstellung. Heute wissen wir nicht, woher das Uran stammt, das in den Schweizer Atomkraftwerken verbrannt wird, weil die Betreiber und auch das Bundesamt für Energie das Geschäftsgeheimnis höher halten als die Transparenz. Es ist aber davon auszugehen, dass auch Uran aus Niger in der Schweiz gelagert wird.
Der Bericht von Greenpeace über die radioaktive Verstrahlung im Niger wird nun der Weltgesundheitsorganisation WHO vorgelegt. Greenpeace verlangt eine lückenlose Säuberung und Dekontamination des verseuchten Gebietes.
95,6 Rabe Info.
Wer sich auf dem Arbeitsmarkt behaupten will, muss sich weiterbilden. Der Schweizerische Verband für Weiterbildung SWEB fordert deshalb eine nationale Weiterbildungsoffensive. Vor allem weniger qualifizierte Personen und Menschen mit Migrationshintergrund müssen gefordert und gefördert werden. Sprachkenntnisse, Computerkenntnisse, Lesen und Schreiben gehören zu den Grundvoraussetzungen, um auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. Doch dazu brauche es auch das entsprechende Weiterbildungsangebot. Und dieses sei heutzutage nicht genügend vorhanden, sagt André Schläfli, Direktor des Schweizerischen Verbandes für Weiterbildung SWEB, im Gespräch mit Wilmarall.
Insgesamt haben wir einen sehr dynamischen Weiterbildungsmarkt. Wir sprechen hier in erster Linie von Personen, die bildungsfern sind, von Migranten und Migrantinnen, von Personen, die sich die Angebote nicht leisten können. Und solche Angebote gibt es zu wenig auf dem Markt.
Sie sagen auch, dass die Koordination zu wenig funktioniere zwischen den Ämtern, also zwischen der Sozialhilfe, der IV und der Integrationsförderung von Migranten. Wie könnte man nun diese Stellen besser miteinander koordinieren, verbinden?
Der Bund und die Kantone haben eine interdepartementale Zusammenarbeit beschlossen und die gibt es schon länger. Das Problem für uns ist jetzt, dass dort mehr rechtliche Fragen diskutiert werden und bezogen auf unser Gebiet dies fast kein Thema ist. Und unser Anliegen ist, dass bestehende Strukturen verstärkt sich auch um unsere Themen kümmern, also auch Weiterbildung, Bildungsferner und von Migranten und Migrantinnen und auch auf Kantonsebene die einzelnen Ämter besser sich koordinieren, damit nicht jeder immer wieder das Rad neu erfindet.
Sie haben diese Woche im Rahmen der Nationalen Weiterbildungstagung mit Vertretern von Bund, Kantonen und Anbietern gesprochen. Sind Sie da mit Ihren Anliegen auf Verständnis gestoßen?
Ja, das Interessante ist eigentlich, dass die Akteure sich einig sind. Es geht darum, dass hier verschiedene andere Akteure drin sind, die direkt nicht in der Bildung involviert sind. Es wird im Moment auch das Weiterbildungsgesetz geprüft. Da geht man davon aus, dass über ein Weiterbildungsgesetz noch eine optimalere und bessere Koordination geschehen könnte.
Ist das denn das konkrete Ziel des Weiterbildungsgesetzes, diese Koordination mehr zu fördern?
Das Ziel des Weiterbildungsgesetzes ist tatsächlich so, dass wir hier von einem Rahmengesetz sprechen. Aber andererseits ist es so, dass um die Angebote zu fördern, es nicht möglich ist, dies auf dem Markt zu realisieren. So gibt es große Institutionen, wie zum Beispiel auch die Berufsschulen oder auch die Migros-Club-Schulen, die sich nicht direkt in diesem Bereich engagieren, weil es hier nichts zu verdienen gibt. Es gibt Leute, die das nicht bezahlen können. Das heißt, dass in diesem Fall jetzt der Staat sich vermehrt engagieren müsste.
Was können solche Gratis-Weiterbildungsangebote bringen?
So, dass dann der Zugang viel einfacher wird. Also wenn jemand für eine Nachholbildung zwischen 5.000 und 10.000 Franken berappen muss, dann ist das einfach viel zu teuer. Das sind meistens Leute, die verdienen zwischen 3.000 bis 4.500 Franken und die können sich das nicht leisten. Andererseits sind es auch Gruppen, die direkt nicht interessiert sind, sich zu bilden. Das heißt, die müssen auch in irgendeiner Form sensibilisiert werden, müssen entsprechende Angebote vor Ort geschehen. Das heißt zum Beispiel direkt mit den Betrieben, wo die Bildung direkt auch mit den Leuten zusammen vor Ort entwickelt wird.
Sagt André Schläfli, Direktor des Schweizerischen Verbandes für Weiterbildung, SWEB.
95,6. Rabe Info.
Innerhalb von 72 Stunden einen Spielplatz bauen, ein Festival organisieren oder einen Hilfstransport fahren. Das ist das Ziel vom Projekt 72 Stunden, an welchem sich im September rund 30.000 Kinder und Jugendliche aus der ganzen Schweiz beteiligen sollen. Im folgenden Beitrag fragen wir nach, wie denn das Ganze funktionieren soll.
Nach 2005 findet das Projekt 72 Stunden heuer zum zweiten Mal statt. Die Grundidee ist simpel. Kinder und Jugendliche schließen sich in Gruppen zusammen und setzen während 72 Stunden ein gemeinnütziges Projekt um. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, so Matthias Vierter, Co-Projektleiter der Aktion 72 Stunden.
In einem Altersheim mit den Leuten ein Theaterspiel organisieren, sie können ein Naturschutzgebiet aufräumen, sie können einen Spielplatz bauen, was sie wollen. In einem Projekt waren die Jugendlichen in einem Altersheim und haben Wünsche erfüllt für die alten Leute dort, darunter sogar ein Helikopterflug für eine alte Dame, das hat auch geklappt. Es gab Hilfstransporte nach Osteuropa beispielsweise. Und wir hoffen, dass es diesmal auch wieder ganz viele kreative Ideen geben wird.
Um ihre Ideen umzusetzen, haben die Kinder und Jugendlichen im September dann eben genau 72 Stunden Zeit. Der Startpfiff ist an einem Donnerstagabend um 18.11 Uhr, der Schlusspfiff dann am Sonntag um dieselbe Zeit.
Grundsätzlich ist es so, man kann alles machen, solange es anderen Leuten zugutekommt. Also man kann nicht seine eigenen, zum Beispiel sein eigenes Gruppenhaus renovieren, das würde nicht gelten. Und es geht dann wirklich darum, in 72 Stunden alles auf die Beine zu stellen. Und da braucht es natürlich Hilfe. Also da ist es ganz wichtig, dass die Bevölkerung mithilft, wenn sie hören, eine Gruppe sucht Bretter, sucht Kies, sucht Maschinen, dass Menschen dann spontan damit eben zu Hilfe kommen. Sie sollen auch kein Geld dafür ausgeben, das ist nicht die Idee.
Aus Erfahrung sind es hauptsächlich Jugendvereine, die sich an der Aktion 72 Stunden beteiligen. Man könne aber auch losgelöst von einem Verband eine Gruppe bilden. Pro Gruppe muss mindestens eine Person volljährig sein. Mit der Aktion 72 Stunden soll die positive Energie der Jugend im Rampenlicht stehen.
Bei den Jugendlichen geht es darum, ihnen eine Plattform auch zu bieten für ihr Engagement. Wir gehen davon aus, dass sehr viele Jugendliche sowieso sich stark engagieren und das auch wollen. Und hier haben sie jetzt mal die Möglichkeit, das auf einer etwas größeren Bühne zu tun. Und für die Öffentlichkeit geht es auch darum, aufzuzeigen, was eben eigentlich alles gemacht wird. Und wenn man das natürlich konzentriert an 3 Tagen macht, mit 30.000 Kindern und Jugendlichen, dann sieht man das auch einmal.
Interessierte Gruppen können sich auf der Homepage www.72stunden.ch für die Aktion anmelden. Alleine aus dem Gebiet Bern haben bereits über 60 Jugendverbände angekündigt, sich an der Aktion zu beteiligen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabinfo vom Donnerstag, 6. Mai. In der Redaktion waren Wilmar Hall und Cheyenne Mackay. Mehr Rabinfo gibt's als Podcast im Netz unter rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf dieser Frequenz. Ich sage Sie dir Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.